Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich wieder bei euch zu sein. Und diesmal, der Martin hat es ja schon gesagt, gleich zweimal hintereinander will ich euch eine frohmachende Botschaft predigen. Das ist doch super. Ich bin nämlich nicht nur heute, sondern auch nächsten Sonntag bei euch. Und es geht heute und nächsten Sonntag beide Male um das Thema Nachfolge. Und wie es halt so meiner Berufung gemäß ist, möchte ich euch die frohmachende, die entspannte Seite der Nachfolge vor Augen malen. Und ich tue das, weil ich zutiefst der Überzeugung bin, dass man vom Startpunkt der Freude aus alles im Leben viel besser schaffen kann. Mit einer satten Seele kann man das Schwere viel leichter angehen. Und für dieses Vorhaben, die entspannte Seite der Nachfolge euch vor Augen zu malen, habe ich auch einen tollen Predigtext gefunden, nämlich die ersten 8 Verse aus dem legendären 5. Kapitel des Epheserbriefs. Das 5. Kapitel des Epheserbriefs ist ja deswegen so legendär, weil in diesem 5. Kapitel der wohl am meisten missverstandene und missbrauchte Vers des Neuen Testaments steht, dass nämlich die Frauen sich den Männern unterordnen sollen. Und auch wenn das nicht unser Thema heute Morgen ist, will ich doch sagen, wenn wir die ersten Verse des 5. Kapitels wirklich verstehen und leben würden, dann hätten auch die letzten Verse und auch der Vers 22 mit der Unterordnung einen wirksamen Schutz vor Missbrauch. Und ich hoffe, dass euch das jetzt neugierig genug macht auf diese ersten 8 Verse. Und wer es dann doch noch genauer wissen will, wie das mit der Unterordnung wirklich gemeint ist, der darf mich nachher bei einer Tasse Kaffee gerne dazu befragen. Dann erkläre ich es euch. Die ersten 8 Verse, also des 5. Kapitels des Epheserbriefs, behandeln die 4 tragenden Säulen einer konsequenten Jesus-Nachfolge. Das Adjektiv konsequent bedeutet ja logisch zwingend, folgerichtig, unbeirrbar oder fest entschlossen. Eine konsequente Nachfolge ist also eine Nachfolge, die sich aus einem bestimmten Vorerlebnis folgerichtig ergibt. Und die 4 Säulen, die aus einer erlebten Gottesbegegnung hervorgehen und unser Leben tragen, sind Identität, Liebe, böses Fasten im Sinne von ethischem Handeln und schließlich die Ausstrahlung beziehungsweise das Charisma, wie man so schön sagt. Und diese 4 Säulen, die machen das Christsein stabil. Und diese 4 Merkmale finden sich auch in jeder Jüngerin, in jedem Jünger Jesu, wenn auch vielleicht in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Das heißt, du brauchst dir also von vornherein heute Morgen keine Sorgen zu machen. Du hast diese 4 Säulen schon in deinem Leben drin. Wenn eben auch in unterschiedlichen Stadien. Du musst vielleicht nur der einen oder anderen Säule etwas mehr Beachtung schenken. Sie vielleicht mal polieren oder auch mal ausbessern. Identität, Liebe, böses Fasten und Ausstrahlung. Das sind die 4 Säulen. Schauen wir uns also mal die Verse im Einzelnen an. In Vers 1, im 5. Kapitel des Epheserbriefs, wer es nachlesen mag, heißt es, weil ihr Gottes geliebte Kinder seid, sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Die erste Säule der konsequenten Nachfolge ist kein Tun, ist kein Handeln, sondern es ist die Identität des Nachfolgers. Und wir sind Gottes Kinder. Wir sind nicht seine Arbeiter, wir sind nicht seine Angestellten, Soldaten, Helden oder was auch immer, sondern wir sind in erster Linie Gottes Kinder. Weil ihr Gottes geliebte Kinder seid, sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. So diesen zweiten Teil, wir sollen seinem Vorbild folgen, das kann man jetzt entweder mit dem Leistungsohr hören oder mit dem Entlastungsohr. Und ich schlage natürlich wieder Letzteres vor. Aber das macht doch auch irgendwie Sinn, wenn man sich zum Beispiel mal die Frage stellt, wie bist du eigentlich das Kind deiner Eltern geworden? Ich persönlich hatte meines Wissens nicht viel damit zu tun. Es ereignete sich einfach. Die erste Frage der Nachfolge ist also, wer sind wir? Nicht, was haben wir getan oder was sollen wir tun, sondern wer sind wir? Und erst danach folgen die Fragen, wie sollen wir sein oder wer versuchen wir zu sein? Und auch ganz egal, wie man diese Folgefragen beantworten will, eins bleibt auf jeden Fall immer bestehen, wir sind Gottes Kinder. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Du kannst dich verhalten, wie du willst. Du bist immer ein Kind Gottes. Du bist das Kind deiner Eltern, was auch immer du tust. Das geht nicht vorbei. Wir sind Gottes Kinder, wenn alles klappt und man Jesus an uns erkennen kann, genauso wie wir Gottes Kinder sind, wenn nichts klappt und wenn wir um Vergebung bitten müssen und sie auch bekommen und man Jesus an uns erkennen kann, weil wir Gottes Kinder sind und von ihm Vergebung bekommen. Und das ist so wichtig, diese erste Grundlage mal in den Blick zu nehmen, unsere Identität. Denn in einer Welt, in der alles zerbricht, ist Integrität, authentisches Leben und Originalität ein hoher Wert geworden, dass wir uns unserer Identität bewusst sind. Und deswegen ist diese Identität als Gottes Kinder die erste tragende Säule konsequenter Nachfolge. Und als Gottes geliebte Kinder sollen wir seinem Vorbild folgen, heißt es da. Und dazu ist mir auch wieder ein schönes Bild eingefallen. Stellt euch doch einfach mal vor, jemand würde von euch verlangen, in der Mini-Playback-Show als Gott aufzutreten. Das kennen ja einige wahrscheinlich noch, die Mini-Playback-Show, vor allem die Kinder der 80er. Da gehörte sie zu den Kultmoderatorinnen Mareike Amado, die von 1990 bis 1998 die ganz Kleinen in ihrer Sendung Mini-Playback-Show in die Zauberkugel schickte. Und heraus aus der Zauberkugel kamen dann die Mini-Version großer Popstars. Die haben dann da ihre Performance hingelegt. Und ganz egal, wie nah dran oder weit weg die von dem Original waren, man fand sie vor allem süß. Und man spürte irgendwie auch ihr Verlangen, alles ganz genau so zu machen, dass man ihr Vorbild an ihnen erkennen konnte. Ist das konsequente Nachfolge? Eine Mini-Playback-Show? Das würde den einen oder anderen vielleicht ein wenig merkwürdig berühren, oder? Nicht nur, weil uns auch der Schuh zu groß wäre, in der Mini-Playback-Show einfach Gott zu imitieren. Nein, wir wollen doch lieber ganz wir selbst sein. Wir wollen authentisch leben und nicht einfach nur irgendjemand nachmachen und sei es auch der liebe Gott selbst. Ist doch irgendwie komisch, dass wir dieses Gefühl haben, wenn etwas nachgemacht ist, dann ist es nicht echt. Erinnert euch doch einfach mal daran, wie ihr als Kind eure Eltern nachgemacht habt, euren Vater, eure Mutter. Die Kinder versuchen doch immer wieder so den gleichen Tonfall hinzubekommen, verwenden ganz lustig die gleichen oder ähnlich klingenden Redewendungen und selbst die Bewegungen lassen den jeweiligen Vater oder die Mutter erkennen. Die Kinder probieren sich ganz natürlich einfach aus, um rauszukriegen, was so alles in ihnen steckt. Oder denkt daran, wie ihr euch als Cowboy oder Prinzessin verkleidet habt, auch wenn das nicht allen erlaubt war, ich weiß das. Aber wenn man so Cowboy oder Prinzessin gespielt hat, dann war das doch nicht einfach nur nachgemacht im Sinne von, es war nicht echt. Cowboy und Prinzessin repräsentieren einen ganz echten und sehnsüchtigen Teil in uns drin. Und die Frage ist, wann haben wir denn eigentlich aufgehört, sowas zu tun, uns in Rollen auszuprobieren, um rauszukriegen, was in uns steckt, als wir nicht mehr in der Masse untergehen wollten, als wir unser eigenes Selbst verwirklichen wollten. Und dabei ist es doch genau das, was Paulus damit hier vorschlägt in diesem Vers. Er sagt, seid Nachahmer, weil ihr Kinder seid, weil in euch das Erbe eures Vaters im Himmel liegt und vielleicht auch noch schlummert, weil ihr einzigartige Ebenbilder seid. Ihr seid Ebenbilder, keine Abziehbilder. Das ist ja das Wunderbare an Gott. Gott kann Milliarden und Abermilliarden Ebenbilder haben, die ihm alle ähnlich sehen, die ihn alle repräsentieren und die trotzdem alle eigenständige Originale sind. Das ist so wie, ich habe das Bild glaube ich schon mal gebraucht, das ist so wie ein riesiges Feld von Gänseblümchen. Die sehen alle gleich aus. Und doch ist kein einziges so wie das andere. Jedes Gänseblümchen ist total eigenständig und keines ist wie das andere. Wer sich wirklich selbst verwirklichen will, der muss natürlich zunächst einmal wissen, was überhaupt in ihm drinnen steckt, bevor er das dann verwirklichen kann. Und dazu muss man sich einfach eben immer wieder mal in verschiedenen Rollen ausprobieren. Weil oft verwirklichen wir ja doch nur das, was andere sich wünschen, was in uns stecken soll. Und wir müssen uns ausprobieren, damit wir rauskriegen, was wirklich in uns drin steckt. Denn sonst ist die ganze Selbstverwirklichung nur noch eine Flucht von meiner eigenen Realität. Wenn du aber nicht wirklich dich selbst verwirklichst, dann bricht irgendwann dein Leben wie ein Kartenhaus zusammen. Man kann eben nicht aus seiner eigenen Haut heraus. Und warum sollte man das auch? Denn Gott hat uns schließlich so geschaffen, wie wir sind. Und so wie wir sind, sind wir seine Ebenbilder, sind wir seine Kinder. Und darum ist die grundlegende Säule konsequenter Nachfolge unsere Identität. Unsere Identität als Kinder Gottes. So, und wo wir jetzt schon bei der Mini-Playback-Show und Fasching gewesen sind, bleibe ich mal in dem Bild und sage, in Vers 2 nun nennt oder beschreibt Paulus das Kostüm, die Verhaltensweise, die wir nachahmen sollen. Da heißt es in Vers 2, geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben und Gott hat dieses Opfer angenommen. Jetzt geht es also um die zweite Säule der konsequenten Nachfolge und es ist, wer hätte es gedacht, die Liebe. Wir sollen in der Liebe wandeln und zwar in der Agape-Liebe. Dieses Wort für Liebe steht hier und das ist die Art von Liebe, die von sich weg auf den anderen ausgerichtet ist. Es ist die göttliche Liebe, die unseren Herrn Jesus aus dem Himmel auf die Erde getrieben hat. Und darum können wir das überhaupt auch nur nachahmen, weil Jesus uns zuerst geagapaot hat. Der hat uns zuerst geliebt. Deswegen können wir das nachahmen. Bei der Agape-Liebe geht es um Verzicht, ja, aber im Sinne von sich frei machen und sich mal auf den anderen ausrichten. So wie wir es in dem berühmten Philipper 2 Wort hören, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Gott selber geht also noch viel weiter, als sich nur zu verkleiden. Er geht total in seiner Rolle auf und wird zu einem Menschen. Gott hat sich auf Gedeih und Verderb auf uns eingelassen, ohne Hintertür, ohne Netz und doppelten Boden, ohne Rückfahrkarte und ohne die Möglichkeit zu schreien, Hilfe, ich bin ein Gott, holt mich hier raus. Eine solche Verwandlung bekommen wir natürlich so in dieser Konsequenz nicht hin, weil wir ja nicht Gott sind. Aber wir sind seine Kinder. Wir sind seine Stellvertreter auf Erden. Und wir können doch zumindest schon mal damit anfangen, das Liebeskostüm anzuziehen und uns darin zu bewegen und so zu tun, als wären wir Liebende. Als würden wir uns komplett auf andere Menschen ausrichten, geradezu so zu werden wie sie, so zu leben wie sie und ihnen dann von der liebevollen Erlösung durch Jesus zu erzählen. Wäre das nicht ein Opfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch? So lass doch einfach mal deinen Spiegelneuronen freien Lauf und wirf das Stöckchen in Richtung desjenigen, den du lieben willst. Und dann jagen die ganzen Spiegelneuronen hinterher und dann wirst du so wie er, den du lieben willst. Und dann verstehst du ihn auch und dann sprichst du auch seine Sprache und kannst ihm von Gott erzählen. Das Kostüm, das wir bei der konsequenten Nachfolge tragen sollen, ist also die Liebe. Identität, Liebe, böses Fasten und Ausstrahlung. Die vier Säulen konsequenter Nachfolge. Und jetzt folgt also die dritte Säule nach Identität und Liebe der konsequenten Nachfolge, das böse Fasten im Sinne von ethischem Handeln. Und es ist sehr interessant, dass Paulus hierfür dann ganze 5 Verse braucht, wenn ihm bei den anderen Säulen jeweils ein Vers gereicht hat. Symbolforscher würden jetzt wissend lächeln und sagen, das sei doch kein Wunder, wo doch die Zahl 5 den ganzen Menschen jetzt und hier auf der Erde symbolisiert. Also auch den ganzen Menschen in seiner ganzen Sündhaftigkeit, mit der er auf dieser Erde gebunden ist. Und Paulus schreibt, ist es da nicht selbstverständlich, dass ihr euch von allen Ausschweifungen fernhaltet, von Schamlosigkeiten ebenso wie von Habgier? Ihr sollt nicht mal drüber reden, geschweige denn, dass man euch sowas nachsagt. Genauso wenig passt unanständiges, gemeines und zweideutiges Gerede zu euch. Eure Sache ist es vielmehr, Gott zu danken und ihn zu loben. Denn eins ist klar, in Gottes Reich ist kein Platz für solche, die ein ausschweifendes, schamloses Leben führen oder von Habgier besessen sind, denn solche Menschen beten ihre eigenen Götzen an. Lasst euch von niemandem zur Sünde verführen, der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass dies alles harmlos ist. Gott nimmt unsere Sünde sehr ernst und sein Zorn wird alle treffen, die ihm nicht gehorchen. Darum meidet solche Leute. Ist es da nicht selbstverständlich, schreibt Paulus. Wann ist es selbstverständlich? Wenn man ein Kind Gottes ist, wenn man spürbar von Gott geliebt worden ist und wenn man sich als Gott verkleidet hat und die Rolle seines Lebens spielt. Wenn das alles passiert ist, sagt Paulus, ist es da nicht selbstverständlich? Ist es da nicht konsequent? Ist es da nicht folgerichtig, dass ihr diese ganzen Dinge nicht mehr tut? Eins ergibt sich aus dem anderen. Wenn man Prinzessin ist, kann man nicht mit Pistolen durch die Gegend laufen, auch wenn man das gerne möchte. Und wenn der Cowboy weint und die ganzen aufgemalten Bartstoppeln verschmiert sind, dann ist es auch doof. Und ein Jesus, der richtet, der über andere lästert oder der vielleicht sogar betrunken in die Ecke kotzt, der habgierig sein Geld hortet und niemandem auch mal nur einen Kaffee spendiert, da würden wir auch sagen, Thema verfehlt. Das Kostüm ist nicht stimmig, das passt nicht. Jetzt in dieser dritten Säule werden die Kostüme verfeinert, wird die Rolle verfeinert, da wird geguckt, was passt und was ist nicht so stimmig. Also wenn man so geliebt wird, dass man das spürt und dass man weiß, man ist ein Kind Gottes, dann ist es doch eigentlich wirklich klar, dass man diese anderen Dinge, dass man sich dieser Dinge gerne enthält. Und deswegen nenne ich diese Art des ethischen Handelns das böse Fasten. Der Verzicht darauf, böse zu sein, damit man Gott an uns erkennen kann. Und hier wird auch nochmal ganz klar, worum es beim Fasten eigentlich geht. Es geht nämlich nicht darum, dass wir eine Aktion machen, dass wir dem lieben Gott mal zeigen, was für harte Kerle wir doch sind und welche Leiden, Quälereien wir für ihn so auf uns nehmen können. Das alles beeindruckt Gott nicht, wenn die anderen Dinge nicht stimmen. Und Paulus nennt sie hier in diesen 5 Versen diese anderen Dinge, die nicht stimmen. Es geht um den Verzicht auf das Böse, auf das, was nicht in die Jesus-Nachahmungsrolle passt. Es geht in der dritten Säule nicht so sehr um das, was wir aktiv tun sollen, sondern eher um etwas, das wir lassen sollen. Und weil das, was Paulus hier in den 5 Versen im Epheserbrief schreibt, weil das beim Propheten Jesaja so wunderbar verdichtet in seinem 58. Kapitel aufgeführt wird, muss ich euch das einfach heute Morgen vorlesen. Jesaja 58. Da rufen die Leute zu Gott, warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich, sagt Gott, ja, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst auch. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Da sagt Gott, das passt nicht zusammen. Dieses Kostüm ist nicht stimmig. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Nennt ihr sowas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich der Herr Freude habe? Nein. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht ganz anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Dann kann jeder Gott an euch erkennen, an eurem Kostüm, an eurer Rolle. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Und wenn ihr dann zu mir ruft, dann werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, was ist los, hier bin ich. Beseitigt also jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt, und wird die alten Mauern neu errichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken in den Mauern schließt, und das Volk, das die Straßen wieder bewohnbar macht. Was soll man dazu noch sagen? Klarer kann man es doch irgendwie nicht ausdrücken. Da braucht man nur lesen und dann anfangen, sich in diese Rolle einzufügen und es einfach mal auszuprobieren. Dann zieht ihr das Kostüm Liebe an und dann probiert ihr es mal aus. Niemand sagt, dass ihr sofort die ganze Welt retten müsst. Das werden wir nicht schaffen. Aber wir können uns darin ausprobieren und können erste Schritte gehen. Und daran kann man Gott erkennen. Wenn wir so fasten, wie Gott sich das vorstellt, wenn wir ethisch handeln, indem wir einfach mal was weglassen, nämlich das Böse. Und das tut uns dann auch noch selber gut. So dieser Jesaja 58-Check, wie ich diese Stelle gerne nenne, verknüpft gesellschaftlich-soziale Verantwortung mit der Verheißung persönlichen Wohlergehens. Das Böse ist zwar nicht einfach weg, es ist immer und überall, wie es in einem Song ganz treffend heißt, aber ich tue es nicht mehr. Ich lasse es, weil ich andere Dinge im Sinn habe. Ich verzichte in der Kraft Gottes mit einem bewussten Willensakt darauf, Böses zu tun, indem und weil ich ihn nachahme. Und dann bete ich Gott an, dann singe ich Lobpreislieder, dann danke ich ihm von ganzem Herzen in allen Umständen und merke, wie mich das innerlich verwandelt. Zumindest aber merke ich doch, wie mich das an meinem inneren Menschen stärkt. Es geht bei dieser ganzen Mini-Playback-Show-Nachfolge um eine Herzenshaltung, um einen Lebensstil, der eingeübt werden kann und der eingeübt werden muss. Und wenn ich mich darauf konzentriere, Jesus nachzuahmen und in dieser Rolle aufzugehen, dann habe ich doch, mal nebenbei bemerkt, auch gar keine Zeit mehr dafür, das zu tun, was Paulus hier in diesen 5 Versen schreibt. Da habe ich gar keine Zeit mehr dafür, Böses zu tun. Und das ist doch auch gut so, weil unsere Zeit ausgefüllt ist mit dem Versuch, Jesus nachzuahmen und Gutes zu tun. Das ist doch auf jeder Freizeit so, auf der man gewesen ist, auf jedem Missionseinsatz, auf den man geht. Da hat man auch keine Zeit, Böses zu tun. Und später, wenn man wieder zu Hause ist, wundert man sich plötzlich, woher die ganze Zeit kommt, dass man doch immer wieder irgendwas macht, was nicht so korrekt ist. Eigentlich müssen wir unser ganzes Leben als einen einzigen Missionseinsatz oder eine einzige Freizeit, ein einziges Theaterstück denken, in dem wir versuchen, den Leuten Jesus vorzuspielen, damit sie ihn auch erkennen können. Identität, Liebe, böses Fasten Und jetzt schließlich kommt die vierte und letzte Säule der konsequenten Nachfolge, die Ausstrahlung. Lass dein Licht leuchten. Du weißt, wer du bist und wer du sein willst. Du hast dein Kostüm angezogen und du hast es verfeinert. Und jetzt komm aus der Zauberkugel heraus und präsentiere deinen Gott in der Mini-Playback-Show deines Lebens. Vers 8. Früher war es auch in euch dunkel und finster, wie bei ihnen. Aber heute ist das anders. Durch Christus ist es Licht und hell in euch geworden. Ihr seid Licht. Es hat mit dem Sein, mit unserer Identität begonnen und es endet auch wieder mit unserem Sein. Wir sind Gottes Kinder und wir sind Licht. Die Menschen um uns herum, die sehen auf uns und da gibt es nichts dran zu rütteln und zu deuteln. Sie sehen entweder das Licht oder sie sehen es nicht. Da kann sich auch niemand mit dem Verweis auf eine helle und ganz fromme Innerlichkeit herausreden, die aber niemand sieht. Ganz egal, ob du introvertiert bist oder extrovertiert, in Jesus bist du Licht. Und selbst wenn du dein Licht dauernd unter den Scheffel stellst, was man nicht tun sollte, nachher brennt nämlich der Scheffel noch an, also selbst wenn du das tun würdest, dann müsste doch wenigstens ein kleiner Lichtschein nach außen dringen. Und das ist doch auch so. Da kannst du noch so griesgrämig oder verletzt aus der Wäsche schauen, tief in deinen Augen schwelt doch immer noch ein glimmender Docht von dem Licht von Jesus. Und über diesen glimmenden Docht, da stülpen wir erstmal eine Lobpreishülle drüber, so wie im Nazareth-Programm, ein geistliches Windlicht stülpen wir da drüber. Und dann bitten wir die heilige Ruach darum, dich anzupusten und die Glut in dir anzufachen. Wenn es dir an Strahlkraft fehlt, an Ausstrahlung und die Leute in deiner Gegenwart noch keine Sonnenbrillen tragen müssen, dann wende dich an Jesus und sag, Herr Jesus, ich brauche mehr von dir. Ich brauche noch mehr von dir, Jesus. Fülle und entzünde mich neu, heilige Ruach. Und dann passiert das auch. Und das funktioniert so wie bei einem römischen Brunnen, ne? Dieser Brunnen mit den vielen Schalen. Und da wird zuerst die obere, kleine Schale gefüllt. Da sieht vielleicht noch niemand was davon, das merkst nur du selbst. Und es geht erst weiter, wenn diese Schale voll ist. Dann läuft's nämlich über. Da musst du auch nichts zu tun. Du musst dich nur füllen lassen, dann läuft diese Schale über, wird die zweite Schale gefüllt. Und wenn die voll ist, da kannst du gar nichts dagegen tun. Dann läuft die über. Und dann werden die anderen Schalen alle gefüllt. Bis jeder sieht, dass du aufgefüllt bist bis zum Rand mit Liebe, mit Licht, mit allem Guten von Gott. Und das strahlt dir aus allen Knopflöchern raus. Und dann ziehen die Leute die Sonnenbrillen auf in deiner Gegenwart. So, das kann keiner mehr übersehen. Und alles, was du dazu tun musst, in Anführungszeichen, ist empfangen. Es ist einfach mal, sich zu Hause auf die Couch zu setzen und zu sagen, Herr Jesus, irgendwie merkt keiner, dass ich zu dir gehöre. Ich glaube, ich brauche mehr von dir. Da musst du nicht auf Freizeiten fahren, Programme, Seminare, Bücher lesen, bla. Du setzt dich auf deine Couch und sagst, Herr Jesus, ich brauche mehr von dir. Wer soll dir denn mehr von Jesus geben als er selber? Keine Prediger, keine Seminare oder Bücher können das. Das kann nur er selber tun. Und das tut er, in der Bibel heißt im Kämmerlein, ne? Wir würden sagen heute auf unserer Couch zu Hause. Also da, wo so niemand hinkommt, wo wir ganz alleine sind. Und dann sitzt du da und sagst, Herr Jesus, ich brauche mehr von dir. So, das waren also diese vier Säulen konsequenter Nachfolge, Identität, Liebe, böses Fasten und Ausstrahlung im Sinne von Licht. Und am nächsten Sonntag schauen wir uns diese vierte Säule dann nochmal genauer an. Alles, was mit dem Licht zu tun hat und was das bedeutet, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Licht, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Identität, Liebe, böses Fasten, Ausstrahlung. Und jetzt geht hin und freut euch über dieses Geschenk, das in euch drinne steckt, das ihr habt, und probiert es aus. Amen.